Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Johannes 12, Vers 32. Mit diesem Wochenspruch möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Besonders begrüße ich Herrn Dr. Armin Schwalfenberg aus Herborn. Schön, dass Sie den Gottesdienst mit uns feiern. Folgendes ist abzukündigen: Am Montag in Medenbach um 19.15 Uhr Gebetskreis und um 20 Uhr Kirchenchor. Am Mittwoch in Breitscheid 19.30 Uhr Frauentreff. Am Donnerstag 11 Uhr C-Feuer der Krabbelgruppe der Minimäuse und um 19 Uhr C-VM Tischtennis. In Breitscheid am Donnerstag um 19 Uhr C-VM Hockey. Am Freitag in Breitscheid 9 Uhr Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt und um 17.30 Uhr C-VM Jungschar. Um 19.30 Uhr noch Männerkreis mit Pfarrer im Ruhestand, Horst Martin Starnke, mit dem Thema Zurück zu den Quellen. Herzliche Einladung zu den Pfingstgottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach, die Prädikantin Ute Arnold mit uns feiern wird. Am Pfingstmontag findet kein Gottesdienst statt. Die Kollekte vom Himmelfahrtsgottesdienst auf der Grillhütte war für den CVM Medenbach erbeten und betrug 189,70 Euro. Der CVM möchte mit dieser Kollekte das Spielplatzprojekt in Medenbach beim Dorfgemeinschaftshaus unterstützen, speziell die Anschaffung einer Schaukel. Ganz herzlichen Dank für alle Spenden. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte bitten wir für die evangelische Weltmission. Bildung ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben und positive soziale Veränderung. 260 Millionen Kinder und Jugendlichen weltweit bleibt ihr Recht auf Bildung immer noch vorenthalten. Daher fördern die Missionswerke unter anderem Kinderheime, Schulen und berufliche Ausbildungsstätten in Afrika und Asien und schaffen so Zukunft für benachteiligte Mädchen und Jungen. Wir singen nun das erste Lied, Nummer 317, die Strophen 1 bis 5. Lobe den Herrn.
Thank you. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lassen Sie uns im Wechsel mit Worten aus Psalm 27 beten. Sie finden ihn unter der Nummer 714 im Gesangbuch. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Mein Herz hält dir dein Wort vor. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil.
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich noch.
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Kommt, lasst uns anbeten. Herr, unser Gott, wir bekennen unser Versagen. Wie oft haben wir den entscheidenden Augenblick verpasst? Wir waren gleichgültig. Wir haben geschwiegen, wenn Unrecht geschah. Und wenn einer ausgelacht wurde, haben wir ihm nicht beigestanden, vielleicht sogar noch mitgemacht. Wir haben so manchen, der unsere Hilfe brauchte, allein gelassen. Angst und Kleinglauben haben uns unsicher werden lassen, obwohl wir wussten, dass du noch immer bei uns bist. Herr, unser Gott, vergib uns unser Versagen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen. Der Herr sei mit euch. Wir wollen hören auf die Schriftlesung aus Johannes 16, die Verse 5 bis 15.
Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen. Für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Doch Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Eure Freude wird vollkommen sein. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Mit der Christenheit auf Erden wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Soweit es möglich ist, darf ich Sie bitten, aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das nächste Lied singen, die Nummer 161, Liebster Jesu, wir sind hier, alle drei Strophen.
Thank you.
Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich gehe davon aus, dass Sie alle das Sprichwort kennen: Lesen bildet. Im Englischen hört sich das noch besser an, da heißt es nämlich Reading makes a person. Das soll bedeuten, was wir lesen, das prägt uns, das bildet uns, das formt unseren Menschen. Ich weiß nicht, was Sie gerne lesen. Wir könnten ja eine kleine Umfrage machen, aber ich nehme es mal weg. Vielleicht Liebesromane, Abenteuerromane. Jetzt schütteln Sie da mit dem Kopf, also jetzt muss ich immer weitermachen. Die Bibel lasse ich jetzt mal weg. Also Fantasy, die Tageszeitung, die Nachrufe ganz besonders. Immer mal sehen, wer noch lebt. Ja, vielleicht lesen Sie aber auch gerne Fachzeitschriften, ja, über Autos, über Ihr Hobby oder was auch immer, Garten. Vielleicht lesen Sie auch gerne Geschichtsbücher, wie es früher mal war. Oder ganz einfach Cartoons. Ich persönlich lese gerne Biografien. Und zwar Biografien von Christen. Mich fasziniert das immer, wie andere Menschen ja ihren Glauben gelebt haben. Was sie dabei erlebt haben mit Gott, mit Jesus. Das ist für mich häufig ja eine Herausforderung. Ich vergleiche dann die Erfahrungen, die ich selbst im Glauben mache, mit dem, was diese Menschen erlebt haben, und manches ist gleich, wie ich es erlebe, und manches ist aber auch ganz anders. Manche leben ihren Glauben auch ganz anders. Manchmal ist das, was ich lese, eine Herausforderung oder auch eine Inspiration. Im heutigen Predigttext, der für diesen Sonntag vorgesehen ist, geht es auch um ein Schriftstück. Es geht um einen Brief. Aber nicht um einen Brief, wie wir ihn schreiben, wenn wir aus dem Urlaub unseren Lieben mitteilen, was wir so alles erlebt haben, oder wenn wir jemandem vielleicht zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag gratulieren, sondern es geht um den Brief an die Epheser, und dieser ist geprägt dadurch, dass er auf der einen Seite lehrhafte Teile enthält und auf der anderen Seite ganz praktische Anwendungen für das Glaubensleben. Und mitten in diesem Brief, da ist eine Passage, eine kleine Passage, und das ist unser Predigttext, wo wir einen Einblick bekommen in das Gebetsleben von Paulus. Also eine kleine autobiografische Textpassage, wo wir sehen können, ja, wie ist Paulus im Gebet umgegangen mit den Anliegen, die er gehabt hat. Vielleicht ist es ja für uns eine Herausforderung oder Inspiration für unser eigenes Gebetsleben. Sie können es ja vielleicht mal vergleichen, ich werde im Einzelnen darauf eingehen. Schauen wir aber zunächst einmal in den Text hinein. Er ist sprachlich nicht so ganz einfach, wenn ich ihn gleich vorlesen werde. In der Lutherbibel ist das ein sehr verschachtelter Text. Ich werde aber später ihn nochmal im Einzelnen betrachten und dann auch die Passagen und aus der Hoffnung für alle vorlesen. Da wird es ein bisschen deutlicher, was Paulus hier betet. Wir finden den Text in Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Dort lesen wir: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was ihr bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit Der Text. Wie ist das bei Ihnen? Beten Sie eigentlich? Jetzt werden Sie sagen, was fragst du mich? Wir haben doch heute schon im Gottesdienst hier gebetet. Selbstverständlich. Aber ich meine, beten Sie auch persönlich daheim? Und wenn ja, wie und für was beten Sie eigentlich? Bereits der erste Vers unseres Predigttextes kann da eine Inspiration für unser eigenes Gebetsleben werden. Da heißt es ja, deshalb beuge ich meine Knie. Es geht also um die Gebetshaltung. Paulus beugt seine Knie. In welcher Haltung beten Sie, wenn Sie überhaupt beten? Hier im Gottesdienst kann ich das ja sehen. Sie bleiben entweder sitzen oder stehen auf. Die einen falten die Hände, die anderen beten vielleicht mit offener Handfläche. In Medenbach habe ich noch keinen gesehen, der mit erhobenen Händen gebetet hat. Ganz unterschiedliche Gebetshaltung. Wie ist das aber bei Ihnen zu Hause? Wie und wann beten Sie? Vor dem Essen vielleicht? Oder beten Sie am Morgen und am Abend, vielleicht im Schlafanzug, im Nachthemd, im Bett oder auch nebenbei einmal im Auto? In welcher Haltung dürfen wir überhaupt mit Gott reden? Ich glaube, es kommt Gott in erster Linie darauf an, dass wir überhaupt mit ihm den Kontakt suchen, dass wir überhaupt mit ihm reden. Aber die äußere Haltung lässt häufig auch auf die innere Haltung schließen. Es gibt Situationen, in denen ich mich vor Gott beuge. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ich Gott Dinge bekenne, die in meinem Leben nicht in Ordnung sind, wo ich Sünde auf mich geladen habe. Oder wenn ich wichtige Dinge mit Gott bespreche, wie soll es weiter in meinem Leben gehen? Oder ganz einfach, wenn ich mich seinem Willen unterwerfe, da sollten Form und Inhalt zueinander passen. Da kann es angemessen sein, auch einmal auf die Knie zu gehen. Deswegen die erste Inspiration, die wir vielleicht durch diesen Predigttext erhalten können, ist, einmal zu fragen, passt eigentlich meine Gebetshaltung zum jeweiligen Gebetsinhalt? Wann bin ich das letzte Mal auf die Knie gegangen oder bin ich es überhaupt schon einmal im Gebet? Vielleicht sagen Sie jetzt, ja, ich bin schon älter, mir tun die Knie weh, das geht nicht so gut. Da kann ich mitreden. Ich habe auch starke Knieschmerzen. Aber trotzdem ist es möglich, dass man zum Beispiel sich am Ende des Bettes hinkniet, den Oberkörper abstützt oder auf einen Stuhl sich abstützt mit dem Oberkörper und kann auf die Knie gehen. Und Sie werden merken, das macht etwas mit Ihnen. Diese Haltung verändert auch mein Gebet, mein Reden mit Gott. Und vielleicht noch eine weitere Inspiration. Der Paulus berichtet hier ja den Ephesern, dass er für sie betet. Wie ist das bei uns? Sagen wir auch anderen Leuten, dass wir für sie beten, wenn wir für sie beten? Oder sollen wir vielleicht sogar einmal aktiv auf jemand anders zugehen, der uns sein Leid klagt, dass wir sagen, darf ich für dich beten? Vielleicht lassen Sie sich inspirieren von Paulus. Es heißt dann weiter, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Es geht also um den Adressaten des Gebetes. Selbstverständlich besteht auch eine Beziehung zwischen meiner Gebetshaltung und dem, an den ich mich wende. Das ist ja bereits bei uns Menschen so. Ich nehme eine andere Haltung ein, ob ich nun mit meinen Kumpels, mit meinen Arbeitskollegen rede oder ob der Chef den Raum betritt. Oder im Verhältnis Soldat und General. eine andere Haltung. So ist es hier bei Paulus. Er stellt sich vor Augen, an wen er sich wendet. Gott ist zwar Vater, aber auch der, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Gott ist der Allmächtige. Das macht er sich klar und von daher beugt er seine Knie. An wen wenden wir uns denn eigentlich im Gebet? Beten Sie zu Jesus, von dem wir singen, welch ein Freund ist unser Jesus? Mit meinem Freund spreche ich, wie gesagt, anders als ja, mit dem Allmächtigen. Wenn ich mich zum Beispiel im Gebet an Gott wende und mir seine Größe und Allmacht vor Augen stelle. Das kennen wir ja auch aus unseren menschlichen Bezügen, zum Beispiel, ob wir uns an unsere Eltern wenden als diejenigen, die unser Freund, unser Kumpel sind, mit dem wir vielleicht ja, gerade etwas Schönes unternehmen, oder ob wir uns an den Erziehungsberechtigten wenden, ja, dem wir sagen, dass wir den Fußball in die Fensterscheibe des Nachbarn geschossen haben. Deshalb die zweite Inspiration vielleicht aus unserem Text. Überdenken Sie doch einmal, wie Sie Gott anreden. Ist das immer gleich? Es gibt da Menschen, die sagen immer Herr, 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 Herr und dann immer wieder auch im Gebet als Füllsel. Vielleicht wäre es mal wichtig und interessant, Gott ganz neu zu benennen. Herr, du Allmächtiger, der du Himmel und Erde geschaffen hast, an dich wende ich mich jetzt. Oder dass man betet, Herr Jesus, hab Dank, dass du mein Freund bist. Ich will dir das und das sagen. Dass wir einfach einmal nachdenken, passt der Inhalt meines Gebetes zu der Anrede, die ich im Gebet benutze? Und damit sind wir bereits bei dem dritten Punkt, nämlich dem Gebetsinhalt. In der Luther-Übersetzung steht hier als Überschrift über unseren Predigttext die Fürbitte des Apostels für die Gemeinde. Diese Überschrift, die passt eigentlich nicht zu 100%, weil unser Text aus zwei Teilen besteht. Einmal eine Fürbitte und dann ein zweiter Teil, nämlich die Anbetung. Lassen Sie uns zuerst einmal auf das Thema Fürbitte schauen. Welchen Inhalt haben Ihre Gebete? Wenn Sie beten, drehen Sie sich da in erster Linie um sich selbst, danken vielleicht dafür, was Gott Ihnen alles Gutes getan hat, oder bitten Sie darum, dass Sie wieder gesund werden, beten Sie für Gottes Beistand, oder beten Sie auch für andere? Das meint ja Fürbitte, dass ich eintrete für andere Menschen, sie Gott darlege. Friedhold Vogel hat einmal gesagt, Beter werden durch Fürbitte in die Weite geführt. Sie finden heraus aus der Enge des eigenen kleinen Lebens und erleben Horizonterweiterung. Paulus tritt hier ganz konkret im Gebet ein für die Gemeinde in Ephesus. Wie gesagt, dieses Gebet ist nicht ganz einfach, es ist verschachtelt und Sie werden sich vermutlich gar nicht mehr so richtig an den Inhalt erinnern, den ich vorhin vorgelesen habe. Deswegen möchte ich ja die einzelnen Passagen dieser Fürbitte mit Ihnen betrachten und zwar nach der Übertragung Hoffnung für alle. Da ist zunächst die erste Bitte in Vers 16. Da heißt es, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was wir heute erleben. Hier wird gesprochen von einer innerlichen Stärke. Und ich erlebe das bei Jugendlichen, bei unseren Kindern, aber auch bei vielen anderen. Da geht es praktisch immer nur um die äußerliche Stärke. Da ist man im Fitnesszentrum unterwegs und bildet die Muckis. oder man beschäftigt sich mit seinem Äußeren. Paulus hat hier etwas ganz anderes im Sinn, nämlich eine innerliche Stärke. Wie sieht es da bei uns aus? Es geht bei Paulus, wenn er von innerlicher Stärke spricht, nicht darum, dass wir innerlich stark werden durch eigene Kraftanstrengung, wie im Fitnesscenter, dass wir immer wieder Gewichte stemmen, sondern es geht darum, dass Gott uns beschenkt, dass sein Geist in uns wirkt. Dafür kann es natürlich erforderlich sein, dass wir auch uns darum kümmern, dass wir ja uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und man braucht nicht dabei stehen zu bleiben, dass man nur für sich bittet, sondern auch es lernt, für andere zu bitten. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wann habe ich denn für meine innere Stärke schon einmal gebetet? Das ist ganz selten. Und noch seltener ist es, dass ich für die innerliche Stärke anderer gebetet habe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für mich war das eine große Herausforderung, mein Gebet noch einmal zu überdenken. Die zweite Bitte finden wir in den Versen 17 und 18, da heißt es, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Es geht um Jesus und seine Liebe. Die wird uns ja immer wieder im Neuen Testament vor Augen gestellt. Es wird uns vor Augen gestellt, dass Jesus sogar in uns leben will. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20 zum Beispiel, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es geht also im Glauben nicht darum, dass wir an Jesus glauben, sondern es geht darum, dass wir eins werden mit Jesus. Und das meint auch das, was Paulus hier schreibt, das meint diese Bitte, dass wir fest verwurzelt sein sollen in der Liebe von Jesus und dass wir auf ihn bauen sollen. Da ist ja praktisch dieses Bild auch gebraucht vom Lebenshaus. Worauf steht mein Lebenshaus? Worauf gründet es sich? Gründet es sich auf die Zusagen von Jesus? Ist er mein Fundament und ist er gleichzeitig auch derjenige, der wirklich ja, alles in meinem Leben, in meinem Lebenshaus bestimmen darf? Oder grenze ich ihn immer wieder aus? Überlasse ich ihm nur bestimmte Teile meines Lebenshauses? Jesus soll die Stabilität meines Lebens sein. Aber Paulus bleibt nicht nur beim einzelnen Christen stehen, sondern er sieht auch alle anderen mit hineingenommen. Es geht ihm um die gemeinsame Erfahrung aller Christen. Das Ausmaß der Liebe von Jesus können wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen erst wirklich erleben. Und darum bittet Paulus, dass das die Epheser persönlich und auch in ihrer Gemeinschaft als Gemeinde erleben. Die dritte Bitte in Vers 19 heißt, ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Es geht Paulus also um die Erkenntnis der Liebe von Jesus und letztendlich um die Gotteserkenntnis der Epheser. Haben Sie sich schon mal darum bemüht, die Liebe von Jesus zu verstehen, Gott zu erkennen? Oder haben Sie von Anfang an gesagt, das hat sowieso keinen Sinn, weil ich ja dafür nicht klug genug bin, das kann man doch gar nicht erfassen? Das kann man doch gar nicht verstehen, da reicht mein Verstand doch nicht für aus. Kierkegaard hat einmal gesagt, wenn Faust, also der Faust von Goethe, am Ende seines Lebens in der Arbeit an der Erkenntnis sagt, ich sehe, dass wir nichts wissen können, so ist das Resultat und etwas durchaus anderes, als wenn dieser Satz von einem Studenten im ersten Semester übernommen wird, um damit seine Faulheit zu rechtfertigen. Also es ist ein Unterschied, ob ich von vornherein sage, ich weiß, dass ich nichts weiß, oder ob das erst am Ende meines Bemühens steht, wirklich Erkenntnis zu haben. Und bei Paulus ist es ja so, dass er sagt, ja, ihr könnt immer mehr Gottes Erkenntnis bekommen. Alles werdet ihr nicht erfassen, aber ihr könnt euch darum bemühen. Hilfreich kann dafür sein, dass ich mich in Gottes Wort vertiefe, dass ich nicht bei Babynahrung oder Milch, wie es im Neuen Testament heißt, stehen bleibe. Also nicht bei meinen Lieblingsversen, bei meinen Lieblingstexten in der Bibel, sondern dass ich tiefer grabe, dass ich mich um Schwarzbrot bemühe. Aber selbst dann haben wir es alleine nicht in der Hand, sondern Gott muss seinen Geist dazu schicken, dass wir immer mehr Gott erkennen lernen. Wir sind auf seinen Geist angewiesen, der uns vertiefte Erkenntnis über die biblischen Zusammenhänge, die Liebe von Jesus und über Gott selbst geben kann. Und damit bin ich praktisch bei der dritten Inspiration, die wir durch unseren Text erhalten können, nämlich zum einen, dass wir nicht in unserem Gebet nur um uns selbst kreisen, dass wir neue Gebetsanliegen, ja, wie diese innere Stärke, die Gotteserkenntnis in den Blick bekommen und dass ich wirklich mich darum bemühe, auch Gott zu bitten, dass er mir und auch den anderen mehr Erkenntnis in geistlichen Dingen schenkt. Und vielleicht auch einmal schaue, wo sind Defizite bei mir oder auch Defizite bei anderen, für die ich eintreten kann, dass Gott da Hilfe schenkt. Das war der Teil der Fürbitte. Wie gesagt, gibt es noch einen zweiten Teil, nämlich die Anbetung. Das sind die Verse 20 und 21. Dort heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie Gott heute schon angebetet haben? Erinnern Sie sich an den Anfang des Gottesdienstes? Da habe ich zu Ihnen gesagt, kommt, lasst uns anbeten. Was haben Sie geantwortet? Nein. Oder was haben Sie geantwortet? Ehre sei Gott in der Höhe. Gesungen haben sie das. Das ist Anbetung. Darum geht es. Ist uns das wirklich im Gottesdienst bewusst? Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir die Liturgie einfach so runterleiern. Da ging es auch um Sündenvergebung, um die Erteilung von Absolution. Vielleicht ist ja, und das wäre meine vierte Inspiration, dieses Gebet für uns Anlass, noch einmal ganz bewusst Liturgie auch zu erleben, auch in den nächsten Gottesdiensten. Gott wirklich ganz bewusst anzubeten. Ehre sei Gott in der Höhe. Und vielleicht ist es auch ein Anstoß, die Anbetung mit in unseren Alltag zu integrieren. Vielleicht in unser persönliches Gebet in ein, zwei Sätzen auch Gott anzubeten. Oder vielleicht auch einfach sonst im Alltag. Ich fahre gerne Fahrrad und ich muss Ihnen sagen, jetzt wo alles so grün war, das hat mich immer wieder neu beim Fahrradfahren zur Anbetung gebracht. dass ich mit ein, zwei Sätzen Gott im Gebet gedankt habe, wie schön das alles aussieht. Vielleicht ist das ja auch bei Ihnen, bei irgendwelchen anderen Ereignissen, die Sie zum Staunen bringen, möglich, das als Anlass zu nehmen, Gott anzubeten. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Stöhnen Sie häufig am Tag? Also ich sage immer, ach ja. Ich meine, das ist schon Fortschritt. Mein Vater hat immer gesagt, ach nee. Aber meine Frau stört's trotzdem. Die sagt, stöhn nicht immer. Und dann sagt sie, mach doch einfach daraus ein Gebet. Nämlich sage, ach ja. Mach eine Pause und dann sag, wie geht es mir doch so gut? Und danke Gott ganz konkret für eine Sache. Vielleicht ist das ja für Sie auch eine Anregung, ganz konkret in die Anbetung im Alltag zu kommen. Am Anfang hatte ich gesagt, Lesen bildet. Ich bin der festen Überzeugung, dass genauso gilt, Beten bildet. Oder englisch gesagt, praying makes a person. Das Beten verändert einen Menschen, das prägt ihn, das gestaltet ihn um. Kierkegaard hat das einmal so auf den Punkt gebracht. Das Gebet ändert nicht Gott, sondern den Betenden. Und diese Veränderung, die wünsche ich Ihnen für Ihren Alltag. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das Lied Nummer 251 singen, die Verse 1 bis 3 und die beiden letzten Strophen 6 und 7, Herz und Herz vereint zusammen. wollen gemeinsam beten, bleiben dazu zunächst sitzen, weil ich Ihnen auch eine längere Zeit geben will in der Stille. Und dann zum Vater unser wollen wir gemeinsam aufstehen, sofern es möglich ist. Vater im Himmel, der du der Schöpfer allen Lebens bist, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast, für alle Gaben des täglichen Lebens, die du uns schenkst, vor allem aber dafür, dass du uns in Jesus Christus deine Liebe und Barmherzigkeit zeigst und uns die Möglichkeit gibst, in der Gemeinschaft mit dir zu leben, hier im Leben und in Ewigkeit. Bewirke durch deinen Heiligen Geist, dass unsere Herzen davon voll werden und wir jeden Tag neu bei dir unseren Frieden und unsere Kraft finden. Hab Dank, dass wir mit dir reden und auch für andere Menschen bitten dürfen. Herr unser Gott, der du allmächtig bist, so befehlen wir dir heute besonders die Menschen an, die sich innerlich zerrissen und unruhig fühlen, getrieben von Sorgen, Problemen und Aufgaben des täglichen Lebens, dass sie bei dir immer wieder ihre Lebensmittel, ihren Halt und Frieden finden. Hilf du allen, die unter den Lasten des Lebens leiden, dass sie ihre Lasten bei dir abgeben können und du sie mit neuer Kraft anfüllen kannst. Sei du auch denen nahe, die Verantwortung für andere Menschen haben, dass sie ihre Aufgabe von dir her wahrnehmen. Schenke ihnen dazu deine Kraft und deine Liebe. Vater, wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie immer ein Ort ist, wo Menschen dich finden können, wo sie angefüllt werden mit deiner Kraft und dann mit neuem Mut ins Leben gehen können. Erhalte unsere Gemeinde in der Gemeinschaft mit dir. Segne sie und lass sie zum Segen für viele Menschen werden. Hilf uns, dass wir dazu beitragen, dass der Name deines Sohnes und unseres Herrn Jesus Christus groß wird in der Welt. Herr unser Gott, in der Stille bringen wir noch vor dich, was uns sonst noch bewegt. Gemeinsam wollen wir beten, so wie es Jesus gelehrt hat, und stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lassen wir uns gemeinsam das Lied 347 singen. Wir singen alle Strophen. Ach, bleib mit deiner Gnade.
Thank you.
Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.